Ja, ich möchte zu den Texten ein paar Worte sagen, weil ich glaube, dass sie helfen, zu verstehen, worum es uns hier im Ashram geht. Und das ist mir wichtig, Ihnen das irgendwie nahe zu bringen, so gut ich das kann. Ich habe ja schon vorgestern Abend, als Sie kamen, gesagt, Ashram in Indien ist irgendwie so eine Sache, wenn die Kinder aus dem Haus gehen und sich dann ganz neu nochmal die Frage stellt, ja, wie ist es mit dem Leben, worauf kommt es eigentlich an? Die stellt sich natürlich nicht zum ersten Mal, aber anders, denn als jüngerer Mensch, der dann heiratet und einen Beruf ergreift und Kinder kommt, der hat eigentlich nur irgendwie zu gucken, dass er den Kopf über dem Wasser hält und irgendwie zurechtkommt mit den Anforderungen, die einfach vom Leben und vom Funktionieren und sich zurechtfinden in der Gesellschaft herrühren. In der Lebensmitte ist es anders. Man hat schon ein bisschen Übung im Schwimmen und dann stellen sich die Fragen, ja, worauf kommt es denn an? Wie werde ich glücklich? Auch über den Augenblick hinaus, vielleicht, was macht wirklich Sinn? Oder sogar, wie komme ich zu Gott, wenn das für jemanden ein Wort ist, das ihn irgendwie, oder eine Sache oder eine Person, die ihn irgendwie anzieht. Und ich sagte, dass ein Ashram dazu da ist, um genau an der Stelle irgendwie weiterzuhelfen. Was sind denn Wege, die wir kennen und die wir sozusagen zum Glück oder zu Sinn beschreiten? Der erste ist uns ganz naheliegend. Wir erleben uns ja immer irgendwie als unerfüllt. Also kaum habe ich gegessen, sehe ich einen Apfel und denke, ah, oh, jetzt ein Apfel, das wäre eigentlich ganz schön. Kaum habe ich ein neues Auto, denke ich, ah, oh, ich könnte eigentlich noch dies gebrauchen. Also kaum komme ich aus dem Urlaub zurück, bin ein bisschen da, denke ich, oh, könnte es eigentlich gleich einen nächsten gebrauchen. Also unser Wünschen steht nie still. Wir erleben Sättigung kurzfristig. Und dann sind wir schon sozusagen, wenn nicht auf der Suche, aber parat, dass Sinnesobjekte uns ansprechen, sich uns sozusagen anempfehlen, nimm mich, dann wirst du zufrieden und glücklich. Oder umgekehrt, wir streben nach Geld, nach Erlebnissen, nach Macht, nach Einfluss, nach Geltung, nach Status, nach Berühmtheit, Hauptsache mal ins Fernsehen kommen, in eine Talkshow oder als Baby in diese RTL-Geschichte oder wo das läuft. Also das ist auch eine Möglichkeit, die wir kennen. Das ist uns sehr vertraut. Paulus würde wahrscheinlich sagen, ja, so machen das die Heiden. Das ist das, worauf unsere Zivilisation beruht. Wir kaufen, wir konsumieren, wir streben. Die Wirtschaft muss brummen, wehe, sie brummt nicht. Wir brauchen mehr Wachstum und. Also mehr. Ja, das hat uns eine ganze Menge beschert, keine Frage. Aber zugleich haben wir auch gesehen, dass die Erfüllung oder das Schlaraffenland dass man glaubte, oder ich zumindest glaubte, als Jugendlicher, also so 60er, 70er Jahre, das ist jetzt nicht mehr weit weg, noch ein bisschen und dann ist alles möglich. Marx, ne? Morgens fischen, nachmittags Nagel in die Wand klopfen und abends, ich weiß nicht wo, sitzen. Also wir lernen erstens, das entfernt sich, das ist auch für uns nicht so leicht herzustellen, weltweit schon gleich gar nicht. Und das andere ist, dass wir auch merken, ja, wir haben so viel und es geht uns verhältnismäßig so gut und zugleich wächst Unzufriedenheit und die Angst, dass wir es verlieren und dann nicht wissen, wie wir leben sollen. Also der Weg der Wunscherfüllung ist sicher nicht der einzige, der zu Glück führt und schon gar nicht zu Bleibendem und auch nicht letztlich zu Gott. Ein zweiter Weg ist der Weg, den die Religionen anbieten. Beispielsweise, also um das Judentum, davon haben wir ja hier bei Paulus gehört, aber auch der Islam und auch das Christentum. Die sagen nämlich, wenn du zu Gott gelangen willst, dann musst du Folgendes tun, am Kult teilnehmen, du musst die Gebote halten, die fallen dann je nach Religion ein bisschen unterschiedlich aus. Du musst die Regeln, du musst so leben, wie es sich nach unserer Religion gehört. Und da ist schon enthalten, da weiß man, was sich gehört, was sich nicht gehört, was passend ist, was unpassend ist, was richtig ist, was falsch ist, was gut ist, was böse ist. Da muss man gar nicht mehr überlegen, das hat man schon irgendwie gelernt, eingeimpft bekommen und dann läuft es so. Das Wort Selbstverleugnung, von dem ja gestern auch die Rede war, kennen die meisten von uns genau aus dem Kontext. Ich würde jetzt, es ist Karfreitag, ich hätte fürchterlich Lust auf ein gut bestrichenes Wurstbrot. Nein, es ist Karfreitag, da ist zu fasten. Also weg, den Impuls muss ich unterdrücken. Das darf ich nicht. Paulus rechnet eigentlich in der Lesung mit seiner Religion ziemlich unbarmherzig ab. Zunächst war er einer untadelig in der Gerechtigkeit, wie sie das Gesetz vorschreibt, wie sie seine Religion vorschreibt. Doch was mir damals ein Gewinn war, habe ich als Verlust erkannt. Es kommt noch besser. Ich habe alles aufgegeben und halte es für Unrat. Auf Deutsch Dreck. Es ist ein Dreck. Es nützt überhaupt nichts. Das bringt überhaupt nicht näher zur Erfüllung oder zu Gott. Weg damit. Ich habe alles aufgegeben. Das ist schon ziemlich radikal. Aber es entspricht ja auch irgendwie dem, was wir wissen, auch von uns selber wissen. Es ist ja auch ein Stück Erfahrung Israels, dass es eben nicht in der Lage war, das Gesetz zu halten, den Bund zu halten. Das Exil wurde verstanden als, ja, kein Wunder, wir haben ja den Bund nicht gehalten. In der Auseinandersetzung mit den Pharisäern weist Jesus ihnen nach, ihr redet, aber ihr haltet ja auch nicht den Bund. Hier fordert ihr Sabbat einhalten, wenn aber euer Ochs in den Brunnen fällt, ja selbstverständlich zieht ihr den raus, da ist Schluss mit Sabbat einhalten. Oder wenn es hier sagt ihr ja die Eltern ehren, wenn es aber an euren Geldbeutel geht, bringt ihr lieber ein Opfer im Tempel, ist viel billiger. Nix die Eltern ehren. Von Barmherzigkeit sowieso keine Spur. Führt nur zur Heuchelei. Vorwurf, der den Kirchen, vor allem der Katholischen immer gemacht wird, ihr heuchelt ja nur. Ihr lebt ja gar nicht, was ihr sagt. Und es ist auch unsere eigene Erfahrung. Es kennen vielleicht auch die Phasen im Leben, wo man sagt, so Bertram, jetzt Schluss, jetzt musst du ein besserer Mensch werden, jetzt reiß dich mal zusammen. Das geht ein paar Tage, dann denkt man, ha, naja, klasse. Und zwei Tage später ist vorbei. Klappt nimmer. Kann's nicht leben, kann's nicht durchhalten. Also es geht irgendwie gar nicht. Und selbst wenn es geht, stellt sich ziemlich schnell die Frage, ja wozu denn? Wozu soll ich mich denn abquälen? Also ich verbiete mir Sex, ich guck kein Fernsehen, ich esse morgens ein Korn und abends ein Krümel. Und dann gucke ich da raus und sehe so einen Dicken, der richtig reinhaut, schmeckt ihm und er grinst übers ganze Gesicht, ist zufrieden. Und ich bin zwar gerecht und unglücklich. Wem nütze ich denn? Was soll's denn? Und das Dritte, es schafft Feindschaft. Das ist ein Thema, wo der Paulus auch Fachmann ist. Wir, die Juden, die den Zugang zu Gott haben, und ihr, Heiden, kann man vergessen. Ich weiß, wie der Weg zu Gott geht. Da musst du dies und dies und... Und wer nicht so macht, das sind die vom anderen Gesangbuch. Die sind ja schon gar nicht Kirche. Kann man abschreiben. Ist nix. Die Feindschaft, die da nach außen, auch zwischen den Religionen, gesät oder bestand, denken Sie nur an die ganzen Kriege, die es immer gegeben hat. Das ist ja gar nicht lange her und gibt, ja. Diese Feindschaft nach außen ist nur ein Spiegel von etwas, was genauso nach innen entsteht. Nämlich eine Abspaltung knüpft sich an den Begriff, diesen falsch verstandenen Begriff der Selbstverleugnung, was nicht in die Weise, wie die Religion mir vorschreibt, das Gesetz mir vorschreibt, zu leben passt, muss weg, stört, weg. Damit spalte ich es sozusagen ab. Es wird nicht Teil von mir, sondern kommt weg. Damit arbeite ich nicht an einer Integration, sondern an einer Spaltung. Nicht an einer Versöhnung mit mir, sondern ich sähe sozusagen Feindschaft. Das kenne ich auch. Das darf einfach nicht sein. Du bist jetzt Ordensmann, da ist dies und dies, jetzt sich einen teuren Pullover kaufen wollen für 300 Mal. Ja, das geht nicht, aber gefallen. Nein, du gehst jetzt schön weiter. Ja, da ist auch einer, 248, der würde... Nein! So, ja. So, also, das führt eigentlich nur zur Feindschaft. Ja, also so geht's. Natürlich spielen Regeln und Gebote und Kult eine Rolle. Ohne ein Geländer kann kein Mensch leben. Das würde uns tierisch überfordern. Aber ähnlich wie oben mit den Wünschen, vorhin mit den Wünschen, Die Wunscherfüllung allein ist es nicht und das Leben nach Regeln und Gesetzen allein ist es eben auch nicht. Was ist es aber dann? Worauf kommt's an? Paulus schreibt, also ihm geht's um Christus. Das ist der Knackpunkt. Und er will nicht die Gerechtigkeit, die aus dem die eigene, die aus dem Gesetz hervorgeht, Disziplin, Anstrengung, sondern jene, die durch den Glauben an Christus kommt, die Gott aufgrund des Glaubens schenkt. Christus will ich erkennen und die Macht seiner Auferstehung und die Gemeinschaft mit seinen Leiden. Sein Tod soll mich prägen, so hoffe ich, auch zur Auferstehung von den Toten zu gelangen. Ich komme jetzt sozusagen zum dritten Punkt, nämlich was ist der Weg Christi oder was ist christlich, so wie ich es hier verstehe. Ja, das Ziel ist Auferstehung und der Weg dahin hat was zu tun mit Gemeinschaft, mit den Leiden Christi und Prägung durch den Tod Christi. Aber das Ziel ist eben nicht Untergang, sondern ist Auferstehung. Was bedeutet es? Ja, wenn wir einfach auf das glauben, was in der Schrift steht, dann ist der Auferstandene jemand, der bei Gott ist, der von Gott neues Leben geschenkt bekommen hat. Da ist etwas ganz Neues entstanden, der in der Herrlichkeit Gottes lebt, der verherrlicht ist. Der Auferstandene ist der Sohn Gottes, der also in einer Einheit lebt mit Gott. Was nach dem Tod Jesu nicht gekommen ist, es ist kein Paradies gekommen, kein Schlaraffenland. Es ist kein Zustand der Welt eingekehrt, auch nicht der Gläubigen, wo es kein Schmerz, kein Leid, kein Mangel, kein Unrecht, kein Tod, keinen leiblichen Tod und mehr gibt. Das gibt es alles nach wie vor. Es wird gelitten, es wird gestorben, es wird drangsaliert, es wird Unrecht getan, es wird gehungert, es gibt Krankheit, alles wie gehabt. Also auf der Ebene ist nach einem ersten Augenschein zumindest überhaupt nichts passiert. Und doch lesen wir im Evangelium, von denen, die hier stehen, werden einige den Tod nicht erleiden, also sterben, körperlich sterben, bis sie gesehen haben, dass das Reich Gottes in seiner ganzen Macht gekommen ist. Ich glaube, er meint die Zeugen der Auferstehung. Die Auferstehung erleben, in dem Fall erstmal an Jesus, merken, dass das Reich Gottes dadurch in seiner ganzen Macht gekommen ist. Auch wenn es sich sozusagen nicht zu einem Schlaraffenland durchsetzt. Und doch ist es in seiner ganzen Macht gekommen, weil der Auferstandene in Gott und aus Gott lebt. Wir haben da gestern in der Bhagavad Gita ganz schöne Sätze dazu gelesen. Einer war der, wo du, Mathilde, gestreikt hast. Wo man durch das Selbst schauen am Selbst sich freut. Wo man durch sich selber, also etwas erkennt, nämlich das göttliche Selbst schauend, am eigenen Selbst, nämlich da, wo es aus Gott hervorgeht, wo es in der Einheit ist mit Gott, sich freut. Auferstehung heißt nicht, es gibt kein Leid mehr und ich werde nicht mehr krank und gibt keinen Mangel mehr, sondern ich kann leben aus einer tiefen Versöhntheit mit mir und Einheit mit Gott. Und das ist so, dass hier geschrieben werden kann, das ist das Reich Gottes in seiner ganzen Macht. Es fehlt nichts. Jetzt der Weg dazu. Da geht's, das ist der Punkt, wo über Kreuz zu reden ist, über die Gemeinschaft mit den Leiden Jesu. Ich glaube, ein guter Start bietet hier auch das Evangelium. Für Jesus zeichnet sich irgendwie ab, die Bekehrung Israels, die er sich erhofft hat, die bleibt aus, trotz Wunder und, das klappt so nicht. Und er merkt wohl, die Feindschaft mit der Elite nimmt zu, die Auseinandersetzung an Schärfe, gewinnt an Schärfe und er merkt, das wird nicht gut gehen. Mein Weg wird mich nach Jerusalem führen und dort werden sie mich umbringen. Und ich werde auferstehen. Und dann sagt Petrus etwas, was vollkommen normal ist. Nee, Gottes Willen. Also das darf nicht mit dir passieren. Du bist doch der Messias, nee, wir wollen hier groß rauskommen, oder das stelle ich mir ganz anders vor, wie das mir, der Messias, der stirbt nicht, der stellt das Reich wieder her, der schmeißt die Römer raus, der bringt den Bund mit Gott auf Vordermann, sterben, hä? Nee, und was soll mit uns passieren? Ja, die wollen vielleicht dann uns auch noch an, womöglich an meine Haut, nee, kommt nicht in die Tüte. So würden wir auch reagieren. Das haben wir nicht gebucht. Wir haben ganz andere Vorstellungen, wie das geht. Und dann sagt Jesus, weg mit dir, Satan. Du hast nicht im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Es geht auf diesem Weg im Gegensatz zu dem Programm Nummer 2, wo es um Regeln und Kult und so weiter geht, nicht um Anpassung an was Äußeres. Es geht nicht um Methoden, um Technik, es geht um was Inneres. Es geht um das eigene Herz. Es geht darum, dass wir das, was zu uns gehört, was sich uns zeigt, zulassen und an uns heranlassen. Und nicht abwehren, wie das gerade der Petrus macht. Der Petrus macht das, was wir bestens kennen. Nee, das darf jetzt nicht sein. Krankenhaus ist schlecht. Nee, ins Krankenhaus gehe ich nicht. Dass das jetzt mit dem Urlaub nicht klappt. Unmöglich. Also die hätte mir doch vor Wochen, die Vermieterin, schon jetzt kommt sie auf den letzten Drücker daher, sie hat einen Buchungsfehler. Ja, davon kann ich mir was kaufen. Dass jetzt mein Urlaub in sowieso ausfällt, unmöglich. Ganz schlecht. Darf nicht sein, entspricht nicht meiner Vorstellung, weg damit. und so in allen Sachen. Wir haben unsere Vorstellungen, wir wissen, was gut ist für uns, was schlecht ist, brauchen wir gar nicht nachdenken. Was sich gehört, was sich nicht gehört, was richtig, wissen wir alles, brauchen wir gar nicht. Was reinpasst, kommt rein, was nicht reinpasst, weg. Abwehr, wie Petrus. Und das ist der Knackpunkt. Selbstverleugnung an der Stelle heißt was ganz anderes. Ich verleugne meine Abwehr, meine Vermeidung. Ich weiß nämlich nicht wirklich, was gut und was schlecht ist. Gut und böse, richtig und falsch, das weiß ich gar nicht. Um das herauszufinden, muss ich die Wirklichkeit, wie sie ist, an mich heranlassen. Ich muss standhalten. Ich muss mich dem stellen. Ich muss anfangen, damit umzugehen, dabei auszuhalten. Dabei kriege ich nämlich, werde ich vertraut mit dem, worum es geht, und krieg langsam, langsam mit, dass ich denke, ja, also, naja, ich werde vielleicht nachdenklich, es fallen ein paar Illusionen, ein paar Fixierungen, ich muss unbedingt das und das, das muss ich jetzt haben, oder das muss so und so sein. Muss es das wirklich? Geht's nicht vielleicht auch ganz anders? Wir erleben dieses Zulassen von Empfindungen, oder wenn wir nochmal bei Petrus bleiben, sich damit auseinanderzusetzen, dass der Weg des Messias und damit auch seiner, wenn er ihm folgen will, nach Jerusalem geht. Das wird für den Petrus ein harter Tobak gewesen sein. Es gibt irgendwo eine Stelle, bei Lukas glaube ich, wo geschrieben steht, und Jesus nahm entschieden den Weg nach Jerusalem in Angriff, und dann sagen die Jünger auf, lasst uns mit ihm gehen, um mit ihm zu sterben. Die merken, da merkt man schon, worum es geht. Um Sterben geht's. Also, wenn ich das an mich heranlasse, es geht nur um den Preis, dass etwas in mir stirbt. Etwas, wo ich gemeint habe, das ist etwas von mir, das ist etwas Wichtiges, was Heiliges, es muss so sein. Das gehört so zu meinem Leben. Krankheit hat immer hat etwas von dem, wo wir plötzlich lernen müssen, ja. Gesundheit gehört nicht zu meinem Leben. Ich werde leben lernen müssen als Kranker. Also diese Auseinandersetzung, dass die möglich wird, das ist die Selbstverleugnung. Selbstverleugnung heißt, ich verleugne meine Abwehr. Ich verleugne die Botschaften, die ich im Kopf habe, die mir nicht gestatten, was ist, an mich heranzulassen. So ist Selbstverleugnung zu verstehen. Ich habe ja gute Gründe, dass ich das nicht an mich heranlasse, denn das an mich heranzulassen beschert mir erstmal Leiden. Was lesen wir da? Wer sein Leben retten will, wer das zum Leben gehört, vermeiden will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen, um das Evangelium und um des Evangeliums verliert, Wer sein Kreuz nimmt und mir nachfolgt, wird es retten. Was passiert nämlich? Ziemlich viel. Über das Zulassen und Aushalten bei dem, was ist, gleich wie es ist, geschieht so etwas langsam wie eine Integration von Teilen, die zu mir gehören, die ich aber nicht ertragen kann, die so, wie ich sie erstmal sehe und erlebe, durften die nicht sein. Und jetzt erlaube ich denen zu sein und mich ganz schön durcheinander zu bringen. Und indem ich ihnen das erlaube und das ertrage, dieses Leiden, fange ich langsam an, eine Beziehung dazu zu bekommen. Ich lerne, wie ich mit denen umgehen muss. Und langsam werden die, fügen die sich in mein Lebensganzes ein. Was ist passiert? Ich bin ganz geworden, zumindest ganzer. Da ist etwas Teil meines Lebens geworden, was vorher nicht sein durfte. Integration. Da erfahre ich wirklich Heil. Da ist was Neues geworden. Die Schrift nennt es Auferstehung. Ich musste schon durch so einen kleinen Tod hindurchgehen, damit es sich ereignen konnte. Wo es sich ereignet, ist Auferstehung. Ich habe eine neue Identität, ich fühle mich anders, ich verstehe mich anders, ich kann mich anders beziehen, ich kann mehr zulassen, ich erlebe mich als versöhnter mit mir, und in diesem Prozess mache ich auch eine Erfahrung von Gott. Ich merke, dass da, wie soll ich ihn sagen, wo ich mehr mit mir im Reinen, mehr mit mir identisch bin, wo ich mehr der Mensch bin, der ich geahnt habe, dass ich vielleicht sein könnte, aber auch nicht wusste, wie und wie sich das anfühlt. Da zugleich bin ich einiger mit Gott. Ich glaube, dass es in der Nachfolge Christi oder in dem, was christlich ist, zentral um den Punkt geht. Und dass das ganze Leben, also alles, was uns im Leben begegnet, alle Schicksale, die wir erleben, in der Arbeit, im Privaten, in Beziehungen, in Gesundheit und Krankheit, in allem, was das Leben bringt, eine Chance ist, genau an dieser Aufgabe sozusagen zu arbeiten, sich zu stellen, das an sich heranzulassen, es zu durchleiden, wo es zu durchleiden ist, um sozusagen integrierter und geeinigter mit Gott daraus hervorzugehen. Mehr als der Mensch, der ich bin. Das verstehe ich als den Kern der christlichen Botschaft. Was wir hier üben, die Methode, die wir hier verwenden, die ist demgegenüber sehr günstig, weil sie einfach darin besteht, und da, wo ich etwas von mir merke, eine Körperempfindung, ein Gefühl, dabei bleibe ich. Das muss ich nicht wegschieben, im Gegenteil, dabei bleibe ich. der Friede, von dem auch, also wo das, wir haben gestern in der Bhagavad Gita gelesen, dass das Denken ganz im Selbst ruht. Nicht dadurch, dass ich die Konzentration so hoch gefahren habe und jetzt Meister darin bin, alles nach rechts und links rauszuschmeißen, was nicht reingehört, sondern dadurch, dass in mir alles seinen Ort gefunden hat, versöhnt ist, dass die Spannungen weniger sind, die Konflikte, in denen ich stehe, und darüber einfach auch das Denken zur Ruhe kommt. Das ist das, was wir hier zu üben versuchen, aber Sie merken, wir haben eine Methode, die dem günstig ist, aber worum es geht, ist weit darüber hinaus. Was es braucht, ist Selbstverleugnung im Sinn von, ich bin bereit, mich dem zu stellen, was jetzt meine Wirklichkeit ist, und es muss es nicht wegschieben, und Bereitschaft zum Kreuz im Sinn von, ich halte bei dem aus, was sich dann zeigt. Dies begehen wir in der Messe, die wir gerade feiern, und darum hat dieses Sakrament, dieser Ritus für uns hier auch so eine hohe Bedeutung.